Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, liebe Ahmadi Brüder und Schwestern, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Ausgabe von Kompass Frisch, jetzt die erste Ausgabe nach dem Monat Ramadan. Nach dem Monat Ramadan sind wir oft bemüht, unseren Fokus und unsere Energie weiter fortzuführen, aber es passiert manchmal Dinge im Alltag, die uns vielleicht wieder zurückwerfen. Zum Beispiel Konfliktsituationen, die wir in Familien, Freundes- oder Gesellschaftskreisen erleben. Aber warum entstehen eigentlich Konflikte? Und vor allen Dingen, was ist die richtige Verhaltensweise bei der Lösung dieser Konfliktsituation aus islamischer Perspektive? Das möchte ich heute in dieser Sendung zusammen mit dem Rubianis Sitzler besprechen. Deshalb fangen wir jetzt an.
Hey, Dast-e-Qibla-Numa. Hey, Dast-e-Qibla-Numa. La ilaha
Kompass, Wege zum Ziel.
Ja, ich möchte erstmal die beiden Rubianis Sisslech hier begrüßen, Rubi Said Arif Saib, Rubi Aziz Gumun Saib. Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Konfliktlösung ist das Thema der heutigen Sendung. Rubi Aziz Saib, bevor wir überhaupt auf die Lösung eingehen, warum entstehen überhaupt Konflikte in dem Alltag? Klar, wir wissen, es gibt manchmal das eine oder andere, das ist vielleicht auch vorprogrammiert, aber es gibt Dinge, die dann uns manchmal auch dazu verleiten, den Fokus zu verlieren und dass wir eigentlich das Ziel, was wir gerade vor kurzem mit dem Ramadan uns vorgenommen haben, den Kompass neu ausgerichtet haben, wieder ganz leicht aus der Hand geben. Warum entsteht sowas?
Bismillahirrahmanirrahim. Sie haben es schon eben gesagt, Konflikte sind allgegenwärtige Scheidungen. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Konflikten. Einmal intrapersonale Konflikten, das sind die mit einer Person selbst zu tun haben.
Okay.
Dann gibt es eine andere Art der Konflikte, das ist interpersonelle Konflikte. Das sind Konflikte zwischen Personen oder Organisationen und so weiter. Mhm. Sie haben es auch schon gesagt, Ramadan, da hat man sich mit intrapersonelle Konflikte beschäftigt, mit diesen Angelegenheiten. Aber heute werden wir gemeinsam über die interpersonelle Konflikte sprechen. Mhm. Allah Ta'ala hat im Koran gesagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Doch von allen Dingen ist der Mensch am streitsüchtigsten. Mhm. Daraus kann man schon herleiten, dass es ein natürliches Phänomen sein kann, dass es Konflikte entstehen. Aber auf anderer Seite hat auch Allah Ta'ala im Heiligen Koran gesagt, wa la tanaza'u. Also streitet nicht, hadert nicht miteinander. Wieso und weshalb die Konflikte entstehen? Dazu kann es unterschiedliche Gründe geben, wie zum Beispiel unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Interessen, Werten, Vorstellungen und unter anderem auch Missverständnisse, die dazu führen, dass es halt zu einem Konflikt kommen kann. Aber ist nun mal ein Konflikt da, dann muss das wirkungsvoll bearbeitet werden. Mhm. Und dazu gibt es meiner Ansicht nach zwei Aspekte. Einmal muss es ein Regelwerk geben, also Regelungen müssen da sein, und eine Entscheidung, eine Autorität. Mhm. Und wenn man diese zwei Aspekte zusammentut, dann gibt sich eine Lösung, und das ist Gott, Allah Ta'ala, Koran. Durch diese Aspekte, wenn man die zusammentut, kommt man dann zu einer Lösung. Wir wissen, dass das zum Beispiel im Heiligen Koran sehr ausführlich über diverse Themen gesprochen worden ist. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn man den Koran studiert, sieht man, dass Allah Ta'ala über Familienrecht gesprochen hat, über soziale Rechte gesprochen hat, über Erbschaftsrecht gesprochen hat, über Strafrecht gesprochen hat. Und all die Sachen sind halt eben wirklich von Allah Ta'ala vorgegeben. Die Anweisungen sind da. Nur als Beispiel, zum Beispiel steht wirklich auch sehr, sehr penibel, wie man bei einem Darlehen, wenn man von jemandem ein Darlehen nimmt, wie man da zu verfahren hat. Da müssen zum Beispiel, das sollte niedergeschrieben werden, da müssen Zeugen aufgelistet werden, wer es so schreiben lassen hat und so weiter. Also Allah Ta'ala ist im Koran über jede Thematik mehr oder weniger eingegangen und hat den Muslimen, den Gläubigen, gesagt, wie er zu handeln hat.
Trotzdem passiert es aber seltsam, dass wir eben diese Gebote, die Allah Ta'ala uns ja wunderschön aufgeklärt hat und auch vorgegeben hat, leider, muss man ja fast sagen, vor den Augen verlieren. Und das ist deshalb kritisch, ich habe es ja eben schon gesagt, weil dadurch, ich weiß nicht, wie es, ich glaube, das geht uns allen so, dass so dieser gesellschaftliche Friede so ein bisschen in die Schieflage kommt und relativ schnell Dinge aus der Hand gegeben werden, für die man eigentlich sich sehr, sehr angestrengt hat. Warum passiert so etwas?
Mhm. Der eine Grund, also wie bereits erwähnt, es gibt ja viele Faktoren, warum Konflikte entstehen. Aber wenn wir gerade auf diesen gesellschaftlichen Aspekt eingehen, dann geht es im Islam darum, dass der Mensch so umdenkt, so umgepolt wird, dass er nicht mehr ständig darauf pocht, auf seine eigenen Rechte, sondern auf die Rechte des Nächsten. Nun, wenn jedes Individuum, alle diese Einstellung haben, dass ich sicherstellen muss und soll, dass die Rechte des Nächsten geschützt sind und auch, dass sie erfüllt werden und sich darum auch sorgt. Und der Nächste macht das genauso. Ja? Ich mache es für sie, aber sie macht es für sie und sie so weiter und so fort und so fort. Wenn wir alle diese Einstellung haben, dass die Rechte des Nächsten wichtiger sind als meine eigenen, dann haben wir wirklich eine sehr schöne Atmosphäre und sehr schöne Gesellschaft. Nun, hier könnte man jetzt so sagen, was für ein utopischer Gedanke, das ist ja fern von Realität, sowas gibt es ja gar nicht. Ne? Aber die Realität ist, sowas gibt es. Es hat es zur Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben, unter den Gefährten. Wir wissen über den Konflikt von Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar, dass sie geeilt sind, selbst die Schuld einzugestehen. Und Hazrat Abu Bakr war schon als erstes da, und um einfach sicherzustellen, dass sozusagen die Rechte des Nächsten nicht verletzt werden. Und ich glaube, genauso sehen wir das auch, Alhamdulillah, in denen, die den Islam verinnerlichen und umsetzen, dass tatsächlich dieses Umdenken stattfindet. Und darum geht es eigentlich auch im Islam, um den gesellschaftlichen Frieden zu gewährleisten. Hasud hat mal in Japan, wurde er mal gefragt, wie es Frieden kommen kann. Und das war seine Definition von Frieden, dass man die Rechte des Nächsten sicherstellt, um sie sorgt als die eigenen. Was sehen wir hier in der Gesellschaft? Der Nachbar, also gerade in Deutschland, ist dafür bekannt, dass es so viele Anzeigen gegen Nachbarn laufen. Ja. Eigentlich zeigt genau diese Denkweise, ja, mein Recht. Und das überträgt sich leider manchmal auch, es gibt es leider auch unter Muslimen, ja, die das die Lehre nicht verinnerlicht haben.
Jetzt passiert es aber manchmal, dass es schwierig ist, dem Recht des anderen deshalb nachzukommen, sagen zumindest jene, die in diesen Konfliktsituationen, weil sie sagen, ja, mir wurde aber Unrecht getan und deshalb muss ich oder möchte ich für mein Recht kämpfen und kann ihm nicht so einfach das Recht dem anderen übergeben, weil es doch eine ganz klare Beweislage gibt. Wie ist nach vorzugehen, Sätze?
Ja, da gibt es halt natürlich Wege. Alhamdulillah, wir haben Institutionen dafür. Wir haben sozusagen zuerst die Terbiyat-Abteilung kann da ein wenig unterstützen. Wenn das dort nicht hilft, dann kann man zur Murayama gehen. Ja, Murayama ist für innere Angelegenheiten zuständig. Wenn es dort nicht klappt, dann kann man ins Schiedsgericht gehen. Und das Schiedsgericht der Jamaat wurde gegründet von der Muslim Aud Rasilat Al-Anhu. Es ist komplett kostenfrei für die Jamaat-Mitglieder und ist nur zuständig für Angelegenheiten, die nicht krimineller Natur sind. Mhm. Und dort kann man sich dann halt das melden, okay, mir wurde Unrecht getan und mir wird mein Recht nicht gegeben. Dazu dann versucht man eine Lösung zu finden und letztendlich dann auch zu entscheiden. Mhm. Und so kann man halt auch helfen. Und wir dürfen nicht vergessen, so Konflikte zu lösen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ein Richter, der einen Fall entscheidet und er liegt bei seiner Entscheidung falsch, bekommt er trotzdem eine Belohnung, weil er ja mit guter Absicht versucht hat zu entscheiden. Ne? Und so, wenn er richtig liegt, bekommt er die doppelte Belohnung. Und das heißt, dass da auch was Gutes mit dabei ist für Streitschlichter. Also die bekommen besondere Belohnung auch bei Allah.
Also ein guter Ansatz ist der islamischen Lehre, Herr Sissab.
Richtig. Sie haben es ja auch gerade nochmal gesagt gehabt, dass da auch immer eine Partei gibt, die immer darauf pocht, dass es mein Recht ist und mir wurde Unrecht getan.
Ja.
Aber genau, wie Rabbi Sissab das auch eben erwähnt hat, ist es umso wichtiger, dass man natürlich auch eine neutrale Person aufsucht, die als Schiedsrichter fungiert und auch da überprüft, inwiefern auch dieser Unrecht zustande gekommen ist. Ist das wirklich ein Unrecht oder ist das nur eine falsche Wahrnehmung? Weil das kann natürlich manchmal auch täuschend sein, weil jeder, wie eingangs auch Mr. gesagt hat, pocht ja jeder auf seine Rechte und vergisst manchmal auch die Rechte zu erfüllen. zu zeigen, dass er auch andere Verpflichtungen hat gegenüber anderen Personen. Da ist es auch wichtig, dass man halt dem zum Beispiel Darul Qazaa Schiedsgericht nochmal aufsucht oder auch andere Strukturen, die innerhalb der Jamaat gibt. Aber wichtig ist natürlich für den Schiedsrichter, dass er natürlich neutral bleibt. Und das kann nur passieren, wenn man neutral ist. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch in einer diesmal gesagt gehabt, entscheidet nicht voreilig, hört auch die zweite Partei, bevor ihr zu einer Entscheidung kommt. Mhm. Oder deshalb ist es wichtig, dass man natürlich neutral ist. Allah Ta'ala hat auch im Koran mehrmals an verschiedenen Stellen auch darauf hingewiesen, dass man mit Adl, mit Gerechtigkeit handeln sollte. Wie zum Beispiel inna laha yamuru bil adli wal ihsani oder inna laha yubil muksitun, dass Allah Ta'ala diejenigen, die Gerechtigkeit ausüben, liebt. Mhm. Auch in einem, das gilt, wenn es auch um Streitereien gibt, aber auch generell gibt es die Anweisungen von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man auch zwischen den Kindern, unter den Kindern auch Gerechtigkeit walten lassen sollte. Zum Beispiel Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt, edulu baina auladikum, ja. Auch wenn man Frauen hat, zum Beispiel mehr als eine, da sollte man natürlich auch mit Gerechtigkeit vorgehen.
Mhm. Hier noch vielleicht dazu. Ja, die Erwartungshaltung stimmt manchmal nicht bei den Parteien. Und der Islam, der korrigiert diese Erwartungshaltung. Zum Beispiel, indem gesagt wird, ja, dass Allah Ta'ala derjenige ist, der alles sieht. Ja, und letztendlich der Richter ist Allah Ta'ala. Wenn wir uns die Welt anschauen, ja, gibt es Mörder, gibt es Leute, die stehlen, die kommen manchmal hier davon. Ja, also die werden nicht erwischt, durch die Polizei nicht erwischt. Vielleicht ist die Beweislage einfach so dünn, dass man sie gar nicht verurteilen kann. Aber im Jenseits kommen sie nicht davon. Das heißt, absolute Gerechtigkeit, die gibt es nur im Jenseits, nicht hier auf dieser Welt. Hier ist es nur zu einem bestimmten Grad möglich, Gerechtigkeit walzen zu lassen, weil wir Menschen sind, wir sind nicht allwissend. Aber dieses Bewusstsein zu haben, und auch Unrecht zu verarbeiten, wenn man hier nicht Recht bekommt, weil man weiß, es gibt ein Wesen, das alles gesehen hat, das alles gehört hat. Und es wird einen Tag des jüngsten Gerichts geben. Und da werden die Menschen zur Rechenschaft gezogen, die vielleicht hier entkommen sind. Dieses Bewusstsein führt auch dazu, dass man sich damit abfindet. Und auch wenn Unrecht einem getan wurde und weiß, dass es Allah Ta'ala gibt und auf ihn Vertrauen hat, das ist auch nochmal was bei Konfliktlösungen hilfreich ist, wenn man darauf nochmal hinweist, für einen Gläubigen natürlich.
Bei den Konfliktlösungen ist es natürlich auch wichtig, dass man den Parteien auch natürlich die Zeit gibt. Vor allem heißt es zum Beispiel auch im Heiligen Koran, wenn ein Ruchloser zu euch kommt, mit einer Kunde, mit einer Nachricht, fatabayyanu. Also das heißt, man sollte es überprüfen. Und das findet halt in den meisten Fällen bei Konfliktlösungen, bei der Mediation ja auch eigentlich, dass man natürlich die beiden Parteien zuhört und dann versucht, die Sachen zu überprüfen, zu vergegenwärtigen, ob das wirklich ist, so ist, wie das auch so geschildert ist. Weil manchmal, wie ich das schon eingangs gesagt habe, kann auch zum Beispiel ein Missverständnis dazu führen, dass man halt dem einfach was Falsches verstanden hat und Falsches wahrnimmt. Ja? Ein Beispiel, damit man das vielleicht nachvollziehen kann, ist zum Beispiel auch, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist, hat der Sadum al-Sallahu, was wir natürlich als Ähnliches auch kennen, gesagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gestorben ist, dass er noch lebendig ist. Aber als Hazrat Abu Bakr Siddiq sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, hat er den berühmten Vers aus dem Koran zitiert und nun mal klargestellt, wie die Situation ist.
Yeah.
Und so ist es bei der Konfliktlösung auch, dass man natürlich die beiden Personen zuhören muss, aktiv zuhören muss, damit man zu einer Entscheidung kommen kann. Das sieht man auch in diversen Situationen beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie die Personen zu ihm kamen und wie er die natürlich aufmerksam zugehört hat und dann auch dementsprechend dann die geholfen hat. Ne? Man sagt ja auch im Deutschen, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja.
Da gibt es ein schönes Ereignis, Beispiel von heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als ein Junge, Abu Umair hieß er, er hat als Haustier so einen Sperlingsvogel gehabt, aber als er irgendwie umgekommen ist, gestorben ist, hat Herr Sule natürlich gewusst, dass er das den Haustier jetzt nicht mehr gibt, aber er ist auf ihn zugegangen und hat ihn dann nochmal gefragt, ja, was ist denn mit dem Sperling geworden? Weil Herr Sule dann gemerkt hat, dass er in diesem Moment sehr traurig ist. Und man merkt, oder man kann aus dieser Hadith entnehmen, wie Herr Sule immer auch Zuneigung geschenkt hat während den Gesprächen und aktiv auch die anderen Parteien zugehört hat.
Also sehr einfache und praktische Tipps, die der Islam uns auch darbietet, werden auch gleich darüber nochmal weitersprechen. Liebe Zuschauer, möchte aber Sie hier nochmal einladen, dass Sie vielleicht auch teilen, wie Sie zum Beispiel mit Konfliktlösungen im Alltag umgehen und was bei Ihnen zum Beispiel hilft und vielleicht auch anderen unserer Zuschauer helfen kann. Teilen Sie das gerne mit uns oder wenn Sie Fragen haben im konkreten Fall, dann scheuen Sie sich nicht auch da und gehen uns zu kontaktieren. Wir sind da gerne bereit, auch unsere Monobianis-Lehren Fragen da auch die entsprechenden Antworten zu geben anhand der islamischen Lehren, über die wir ja gerade auch schon gesprochen haben. Wir haben einige praktische Tipps im Konkreten, im Alltag ja auch schon von Ihnen gehört, wollen da auch direkt weitermachen. Zum Beispiel eine Situation, wenn wir jetzt ja vielleicht die Frage an Sie, innerhalb eines Familiens oder einer Familie, wo es dazu kommt, wir haben es eben hier schon kurz angeschnitten, aber vielleicht fängt es ja direkt erstmal in den ersten vier Wänden an, ja, bevor wir über gesellschaftlichen Frieden sprechen, dass wir es manchmal zwischen, sagen wir mal, Ehemann und Ehefrau manchmal unterschiedlicher Meinung sind. Und dazu kommt es dann zu Herausforderungen, die dann wiederum nicht so optimal sind, natürlich auch für die Kinder. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis hat uns ja auch zu verschiedenen Anlässen dahingehend auch nochmal zurechtgewiesen. Wie kann man bei so einer konkreten Situation, um das mal vielleicht mitzunehmen, handeln und wie ist die ideale Lösung dafür?
Ja, bei Eheproblemen hat uns der Koran eine Lösung vorgeschlagen. Ja. Das ist die von Tahkim. Und das bedeutet, dass beide Parteien jeweils also eine Person bestimmen, die für sie sozusagen die Aussprache hält oder ja, so sie vertritt, die Interessen vertritt. Und die Person soll natürlich idealerweise Personen sein, die vernünftig sind, die mit Weisheit agieren können und in denen man auch Vertrauen hat. Und weil manchmal ist man miteinander so in den eigenen Positionen verhärtet, dass man da nicht weiterkommt, so ist es durch Tahkim, diese, ja, wie Tahkim wäre sozusagen, ja, also eine Mediation, Art von Mediation, dass einfach zwei Vertreter zusammenkommen und die Interessen beider Parteien entwickeln und versuchen, eine Lösung zu finden. Das ist eigentlich eine Anweisung des Heiligen Korans, dass man so das lösen kann. Das wäre zum Beispiel ein Schritt. Okay. Auch möglich ist, dass man versucht, auf persönlicher Ebene das natürlich erst zu lernen, wenn die Möglichkeit dafür da ist, dass man viele Dinge können Ehemann und Ehefrau untereinander regeln, wenn sie sich einfach nur zuhören, aussprechen lassen und auch lösungsorientiert sind und den anderen keine böse Absicht unterstellen, dann kann man schon zu Lösungen kommen. Wenn das nicht klappt, haben wir diese Möglichkeit. Wenn das auch nicht klappt, dann hat man auch immer die Möglichkeit, den zuständigen Murabi zum Beispiel zu kontaktieren. Ja? Oder einfach Vertrauenspersonen, wo man weiß, bei beiden Parteien ist da Anerkennung für die Person da, so dass die dann auch nochmal mit Weisheit versucht zu lösen. Wenn das auch nicht mehr geht, ja, dann sozusagen würde man zu Muriyama, zur Tribiat-Abteilung und letztendlich leider, wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann würde über die Angelegenheit dann entschieden werden bei Qasar.
Was ja idealerweise aber erst gar nicht dazu kommen sollte. Und ein Grundstein dafür, also ich habe zum Beispiel gestern gab es hier eine Nikah-Verkündung in der Moschee und da hat Murabisab einen Punkt gesagt, der hängen geblieben ist, dass zum Beispiel, ich glaube, unser geliebter Imam hat er zitiert, also Khalifatul Masih al-Khamis, dass zum Beispiel einfach dieses dieses geduldig bleiben oder ruhig bleiben manchmal auch einfach nur hilft. Sie hatten es auch kurz schon vorhin angeschnitten gehabt, diese Thematik, dass wenn, ich glaube, Versuch hat es auch in einer der letzten Klassen auf This Week with Versuch, habe ich es auch schon mal gehört, dass es manchmal einfach nur hilft, einfach ruhig zu bleiben. Also das heißt, man ist in einer verhärteten Situation im Alltagsgespräch, ja, und ist es manchmal ruhig, dass einer der beiden, vielleicht sogar mehr noch der Ehemann, dass er einfach ruhig bleibt. Und dass dieses Bardash, der, was man ja auch sagt, etwas erhöht ist. Kann das ein Ansatz sein?
Absolut. Das ist natürlich ein Ansatz, dass man auch gleich zu Beginn versuchen sollte. Die Konflikte sind da, die entstehen manchmal durch Kleinigkeiten, die ja schon eingangs erwähnt. Aber wenn man geduldig ist, können die auch schnell vorbeigehen. Man sollte, wie gesagt, den Fokus auch immer auch auf das Positive lenken. Mhm. Und das sagt ja auch Islam, dass man auf die wunderschönen Sachen sehen sollte, denken sollte. Und wenn natürlich einmal Fehler von dem Lebenspartner passiert ist, da sollte man auch versuchen, darüber hinwegzuschauen. Mhm. Und versuchen, sich so schnell wie möglich zu versöhnen. Wie zum Beispiel im Heiligen Koran steht es ja auch, Vasulu Kherun, dass die Versöhnung das Beste ist. Oder an einer anderen Stelle heißt es, Va'aslihu Zata Beinikum, und ordnet die Dinge in Eintracht unter euch.
Es gibt ja auch die Worte vom Vers Messias al-Islam. Ich erinnere mich, glaube ich, auch daran, dass er gesagt hat, dass manchmal auch, wenn man wahrhaftig ist, ich glaube, es ist auch kurz durchgeklungen, dass man trotzdem dann in dem Moment ruhig bleibt und akzeptiert, okay, das ist um des gesellschaftlichen Friedens willen, dass man eben den Fehler akzeptiert und weiter voranschreitet. Ja. Was gibt es andere für andere Angelegenheiten? Also ich selbst, Sie haben ja auch, ich sag mal, aufgrund Ihrer Verantwortung, bei der Sie jetzt auch sind, oder mal mit Angelegenheiten zu tun, wo sehen Sie da Herausforderungen in dem Alltag? Und was sind da praktische Ratschläge, die Sie unseren Zuschauern mitgeben können, um eben diese Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen?
Ja, einige Ansätze haben wir schon gerade eben besprochen gehabt. Diese Ansätze sind natürlich über, wegen anderen, auf anderen Problemen natürlich auch anwendbar.
Ja.
Aber abgesehen vom Geduld ist natürlich Kompromissbereitschaft natürlich auch das Wichtige. Okay. Was man natürlich von der Gegenpartei erhofft. Weil solange andere Partei natürlich nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen, kann man auch nicht vermitteln. Ne? Und im Heiligen Koran heißt es ja, wenn eine Partei zum Frieden neigt, da sollte die andere Partei natürlich auch versuchen, auch dem entgegenzukommen. Mhm. Und so ist es, wenn Kompromiss oder der Lösung angeboten wird, da sollte man natürlich, wie eben auch schon gesagt, versuchen zu verzeihen, Versöhnung herbeizuführen. Und die Lösungen, Ansätze, die empfohlen werden, auch darüber zu reflektieren und zu schauen, ob die auch umsetzbar sind für die eine Partei und dann versuchen, das umzusetzen.
Eine Thematik in diesem Zusammenhang ist ja auch, dass finanzielle Angelegenheiten, auch darüber hatten wir ja kurz schon gesprochen, da vielleicht auch nochmal ganz praktisch islamisch, gibt es ja eine ganz konkrete Vorgabe, damit es erst nicht zu diesen Herausforderungen kommt, zu denen es dann leider kommt. Wie ist da die richtige Vorgehensweise bei Finanzangelegenheiten, was ja auch ein großes Thema ist, was dann manchmal Familien, Freunde über wirklich Jahre dazu führt, dass sie nicht mehr miteinander sprechen und kommunizieren?
Ja, das ist der längste Vers im Heiligen Koran.
Ja.
Und das ist bekannt als Vers Dain, also das über Darlehen, hat ja Sie es aber auch bereits schon erwähnt. Im Grunde genommen geht es darum, das zu verschriftlichen. Und man muss sich mal das vorstellen, die Wichtigkeit dieses Verses, dass damals gab es nur Handvoll von Menschen in Mekka, die schreiben konnten. Trotzdem ist die Anweisung sehr, sehr klar und eindeutig, dass man das niederschreiben sollte, durch Schreiber und so weiter. Also auch jemand, der nicht lesen und schreiben kann, er soll sich Schreiber besorgen, das niederschreiben lassen. Das ist so intensiv, dass gesagt wird, dass jemand, der nicht, also in seiner Intelligenz beschränkt ist, dass sogar sie, diese Person, soll das über eine andere niederschreiben lassen. Ja, also das ist das A und O, das so verschriftlichen. Und das Gebot ist 1400 Jahre alt. Und leider muss man sagen, dass Muslime leider das immer noch nicht verinnerlicht haben, so wie sie es sollten. Und leider manchmal auch gibt es Fälle in der Gemeinde, wo das nicht verinnerlicht wird. Und das führt dann zu großen Problemen, zu Konflikten. Und wenn man darauf hinweist, okay, dieser Vers, ist der dich nicht bekannt?
Ja.
Ja, dann gibt es hier und dort dann halt Ausreden.
Aber, ja. Ja, und manchmal passiert das ja ganz einfach, sogar bei engen Freunden, die sagen, das ist ja mein Freund, das ist gar kein Problem, aber genau da entstehen vielleicht manchmal auch die Probleme. Wir sind relativ am Ende unserer Zeit, vielleicht haben Sie beide noch einen Tipp, eine Empfehlung, weil Sie auch gerade aufgrund Ihrer Abteilung ja tagtäglich mit diesen Angelegenheiten zu tun haben, gesagt, das möchten wir unseren Zuschauern auf jeden Fall noch mitgeben.
Ja, vielleicht zu diesem Schreibangelegenheit. Manchmal schreckt man ja dazu zurück und sagt, ach, ist doch ein Vertrauen, brauchen wir nicht niederzuschreiben.
Ja.
Das ist einfach nur ein kleiner Tipp. Da sollte man den anderen gegenüber sagen, ja klar, ist ein Vertrauen, aber es ist eine Anweisung aus dem Heiligen Koran und weil es eine Anweisung ist, ist es mir wichtig, diese Anweisung Allah Ta'ala zu befolgen und das niederzuschreiben.
Mhm.
Und dann das andere, vielleicht als letztes noch,
ja.
Gibt es ein sehr schönes Zitat von dem verheißten Messias, alayhi salatu wasalam. Er hat gesagt, er würde niemals daran denken, die ausgestreckte Hand einer Person abzuweisen, die ihn Dajjal, also Antichrist und Lügner bezeichnet hat, also in meinen eigenen Worten.
Ja.
Und das zeigt einfach, wie sehr man zur Versöhnung geneigt sein sollte.
Das möchte der Islam von uns, dass wir in jeder Situation bereit sind, den Frieden aufzusuchen, denn nur dann, wir haben es in verschiedenen Formen gerade auch schon gehört, wenn die Kompromissbereitschaft da ist, wenn wir geduldig sind, wenn wir die Ertragfähigkeit erhöhen und füreinander da sind und immer schauen, dass wir bemüht sind, im Recht des anderen Vorrang zu gewinnen, dann glaube ich, kann das schon wirklich eine große Hilfe im Alltag sein. Nur wie ihr seht, Seid Al-Sahib, vielen Dank, der Sagmullah, für Ihre Antworten. Möchte Ihnen, liebe Zuschauer, am Ende auch nochmal die Worte unseres geliebten Imams, also Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahullah ta'ala, Ben Isl Aziz, näher bringen, indem er noch über einen anderen Punkt spricht, ein praktischer Tipp, der auch dazu helfen kann, im Alltag ein gutes Miteinander zu pflegen. Und das ist die Sprache, die Zunge, die Nutzung der Zunge. Also das, sie sagte, ein anderes großes Übel, durch das man anderen wehtun kann, ist der Gebrauch der Zunge auf eine schlechte Weise oder jemanden zu beschimpfen, indem man unziemliche und faule Sprache gegenüber jemanden gebraucht. Gott rät den Gläubigen, dass sie niemals etwas sagen sollen, das andere Menschen verletzen könnte, sondern sie sollten stets das sagen, was gut ist. In der Tat ist es so, sagt der Sud, dass man immer nur Gutes sagen sollte, denn Gott sagt ja auch, sprecht zu den Menschen mit Güte. Dieses Gebot ist festgelegt worden, um gute Handlungsweisen in der Gesellschaft festzulegen und zu fördern. Jedermann sollte die Gefühle und Befindlichkeiten anderer respektieren. Mit diesen Worten, verehrte Zuschauer, verabschiede ich mich bei Ihnen und bedanke mich zuallererst natürlich auch bei Ihnen für das Zuschauen dieser Sendung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.